Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite, wie immer, Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ITE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Guten Morgen, Dietrich.
Ach, schön, dass du wieder dabei bist. Du hast auch viele spannende Themen mitgebracht, Steffen.
Das
Freue ich mich schon
wohl.
drauf.
Aber erstmal bist du dran.
Ja, ich fange erstmal an. Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Einmal die Künstlersozialabgabe 2026 ist am 25. September nun verkündet worden. Diese beträgt dann ab 2026 4,9%. Also eine kleine Änderung an der Ecke. Um Entwürfe handelt es sich im Augenblick bei dem Programmablaufplan zur Lohnsteuer 2026, die durch das BMF veröffentlicht worden sind. Also, das ist noch nicht final, ne, aber so langsam wird das ja auch immer kürzer. Wir brauchen die ja dann zum Jahr 2026, da ist man also am Arbeiten und wir sind guter Hoffnung, dass dann die Programmablaufpläne zum Ende des Jahres dann auch stehen, dass die dann also auch technisch umgesetzt werden können. Apropos Technik, zwei Nachrichten aus Thüringen und Niedersachsen. Einmal das Finanzministerium Thüringen hat mitgeteilt, dass seit dem 30. September 2025 die elektronische Zustellung von Körperschaftssteuerbescheiden auch möglich ist. Also da geht es dann schon so ein bisschen langsam vorwärts. Und Niedersachsen hat am 30. September mitgeteilt, dass die grundsätzlich Verwaltungsschreiben über Elster zustellen wollen würden. Und Steffen, im Vorgespräch hast du ja schon gesagt, ja, was soll man auch machen? Viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten haben wir ja fast gar nicht mehr im Augenblick.
Ja, insbesondere Bär nicht, ja. Und
Best
auch nicht, genau.
Bär und Best sind natürlich abgeschaltet worden zum 01.01.25. Genau, das hat der Finanzverwaltung nicht gepasst. Die möchten das lieber über Elster machen. Also kommt das über Elster. Passt aber ganz gut, wenn mir etwas nicht passt an der Steuerverwaltung. Seit dem 1. Oktober gibt es eine Online-Befragung der Steuerverwaltung. Da könnten Sie mal nach googeln. Da können sowohl Bürger, Steuerpflichtige als auch Steuerberater sehr gerne teilnehmen. Das kann man dann entsprechend anklicken, welche Position, Stellung man denn so hat und in welchem Bundesland man sitzt. Und dann kann man da so erstmal ein paar Sachen anklicken. Aber eben auch so seine, sagen wir mal, Wünsche und Lernfelder der Finanzverwaltung auch nochmal anmerken. Also wenn es da etwas gibt, dann sehr gerne auch über diese Online-Befragung. Dann können wir den Finanzverwaltungen sagen, was wir eben gut oder schlecht finden.
Da fällt mir gleich was ein.
Ja, genau. Definitiv, ja. So, dann habe ich noch ein paar Punkte zum Thema Corona mitgebracht. Zweimal zur Soforthilfe. Da haben wir das Thema, das Ganze sind Subventionen, das Ganze beruht auf Europarecht. Große Teile dieser Subventionen stammen aus Bundestöpfen, aber zum Teil auch aus Landestöpfen. Der Bund selber überwacht das nicht, sondern das sind ja die entsprechenden Bewilligungsstellen der Bundesländer. Also die überwachen das, überprüfen das und die müssen dann zum Teil, wenn dann die Voraussetzungen nicht vorlagen, auch das Geld wieder zurückfordern. So, das führt dann häufiger dazu, dass bei den Steuerpflichtigen und Unternehmern so ein bisschen Grummeln auftaucht und dieses Grummeln teilen die meistens ihren Landesbehörden mit und da sind dann eben vor allem die Wirtschaftsministerium ein bisschen aufgeschreckt und versuchen da Lösungen zu finden. Es geht um die Rückzahlung der Corona-Hilfen. In Sachsen war es so, man hat erstmal ein Zahlungsmoratorium für die Rückzahlung erlassen, weil man sich da erstmal sammeln wollte. Jetzt gibt es entsprechende neue Regelungen, also das Moratorium ist aufgehoben und es gibt jetzt erleichterte Regelungen für die Rückzahlung. Also einmal, wie die Forderungsverfolgung dann stattfinden soll und wie gesagt, dass sich dann die entsprechenden Zahlungen erleichtert leisten kann. Entsprechende Informationen gibt es bei der SAB aus Sachsen und dazu den Corona-Rückmeldeverfahren. Hessen steht ungefähr an demselben Punkt. Auch da ist das Wirtschaftsministerium aufgeschreckt, dass es alles ein bisschen schlecht läuft bei den Rückzahlungen und den Rückmeldeverfahren im Rahmen der Corona-Soforthilfe. Da hat man jetzt Erleichterungen und Aussetzungen der laufenden Fristen erstmal auf den Weg gebracht, um sich da ein bisschen zu sammeln. Entsprechende Informationen gibt es dann auf der Seite der Bewilligungsstelle in Hessen. So, und dann letzter Punkt zu Corona-Hilfen hier im Themenbereich Aktuelles. Da geht es nochmal über die Überbrückungshilfen in NRW. Wir hatten ja über das OVG Münster-Urteil vom 1.7.2025 schon berichtet. Da ging es darum, dass das OVG Münster gesagt hat, dass aus deren Sicht ab dem 30. Juni 2022 alle Hilfen europarechtswidrig seien, weil dann eben die entsprechende europarechtliche Grundlage weggefallen sei. Wir hatten auch darüber berichtet, dass der EuGH das grundsätzlich anders sieht. Ja, und jetzt hat das VG, also Verwaltungsgericht Düsseldorf, mitgeteilt, dass die sich eher an das Urteil des OVG Münster gebunden fühlen, nicht an die Rechtsprechung des EuGH. Heißt für all diejenigen, die Überbrückungshilfen in NRW haben oder diese bearbeiten, dass es da vielleicht von den Bewilligungsstellen ganz schön Stress jetzt geben kann, dass es dann zu Rückforderungen kommt. Betrifft erstmal nur NRW. Da müssen wir dann schauen, wie die anderen Bewilligungsstellen in den anderen Bundesländern das behandeln und dort dann eben die entsprechenden Verwaltungsgerichte darauf reagieren. Ja, und dann aus steuerlicher Sicht noch eine Anmerkung von mir. Die Bundesregierung hat am 29. September die Entwürfe für ja, neue Protokolle zu den Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz und dem Königreich der Niederlande vorgelegt. Protokolle stehen ungefähr auf derselben Ebene wie die Doppelbesteuerungsabkommen selbst. Also das muss man beachten, was da drin steht. Und da sollte man auch mal wieder reingucken. Ich habe mal in dieses Protokoll für das DBA der Schweiz reingeschaut und habe zum Beispiel gesehen, dass der Artikel 7 zum Unternehmensgewinn, in dem es ja auch um Betriebsstättengewinne und dergleichen geht, grundlegend geändert worden ist, ganz neu aufgesetzt worden ist, aktualisiert worden ist. Also von daher, da werden wichtige Dinge drin stehen, die sollte man dann beherzigen, sobald die entsprechend umgesetzt sind. So, und was Neues hast du uns auch mitgebracht?
Genau, in der letzten Woche ist die Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung der Bundesregierung veröffentlicht worden, die berühmten 80 Maßnahmen, von denen der eine oder andere vielleicht schon gehört hat. Wie gesagt, es ist eine Agenda, es ist noch kein Gesetzesentwurf, es ist also quasi die Vorplanung dafür. Aber wenn man da reinguckt, der wird einem schwindelig. Also, das kann ein ganz großer Wurf werden, wenn es denn das Klein-Klein der Gesetzgebung übersteht und tatsächlich so umgesetzt wird. Was steht da alles drin? Ich kann jetzt hier natürlich nicht 80 Punkte referieren. Ich habe mal vier rausgesucht. Wir haben als Maßnahme geplant, ist die 24-Stunden-Unternehmensgründung. Was also in anderen Ländern schon längst Standard ist, soll es in Deutschland zukünftig auch geben. Dann hat auch die Regierung festgestellt, dass die Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten unbedingt erforderlich ist. Wir hatten es beim letzten Mal ja, glaube ich, gesagt. Es sind also im Jahr 23 waren es irgendwie 80.000, die in unser Land gekommen sind. Das sind viel zu wenig. Deswegen soll zukünftig eine Agentur, die Work and Stay Agentur, sich zentral nur um dieses Thema kümmern, soll also die Anerkennung der Facharbeitsabschlüsse beschleunigen und soll dann auch die Vermittlung der Arbeitskräfte steuern. So, dann soll die KI in Verwaltung und Gerichte Einzug finden. Da bin ich sehr gespannt, was dann der AI-Richter dann alles so entscheiden wird. Ja, und dann vielleicht noch was ganz Praktisches. Die Fahrzeugzulassung soll zukünftig internetbasiert direkt beim Kraftfahrtbundesamt möglich sein. Ja, Dietrich, nicht mehr lange anstehen im Regen.
Ja, genau. Ich hatte in der Vorbesprechung schon geklagt, dass man ja sonst so vor seiner Zulassungsbehörde lange im Regen stehen muss. Wenn das jetzt also alles internetbasiert bei der KfB selber funktioniert, wäre super. Warten wir
Schauen
ja auch
wir
schon. Ja,
mal.
genau, schauen wir mal.
Gesunde Skepsis ist auf jeden Fall angebracht.
Ja, dann kommen wir mal zu den Urteilen der Woche. Da habe ich erstmal ein paar steuerliche mitgebracht. Zum Thema Liebhaberei, darum beschäftigt sich das Erste. Bei Liebhaberei, da denkt man ja immer, da geht es um Sport, Spaß, Spiel und wenn ich irgendwelche Pferdefarmen habe, dass das der Liebhaberei unterfällt. Mitnichten, sagt oft die Finanzverwaltung und jetzt auch das FG Berlin-Brandenburg, die hat nämlich einen Fall von einem Rechtsanwalt auf dem Tisch. Das war erstmal ein Beamter und nachdem er in die Pension gegangen ist, hat er seine Rechtsanwaltskanzlei aufgemacht. Macht aber nichts, also grundsätzlich wird gesagt, jeder Unternehmer muss schon zusehen, dass er nicht dauerhaft Verluste macht, sondern irgendwann auch mal in den Gewinnbereich kommt. Und wenn ich dann halt das nicht schaffe, dann muss ich halt schon zusehen, dass ich auch meine Rechtsanwaltskanzlei oder Steuerberatungskanzlei dann so umbaue, dass ich am Ende Gewinne mache. Das also eher so als Warnhinweis, weil wir das tatsächlich auch sehen und jetzt schon zwei, dreimal auf dem Tisch hatten, dass die Finanzverwaltung sich auch Rechtsanwaltskanzleien anschaut. Da wird meistens ein bisschen mehr Zeit gegeben als normalen Unternehmern. Die haben ja so 3 bis 5 Jahre, um dann in den Gewinnbereich zu kommen. Bei diesem Rechtsanwalt, in dem Fall, hat man sogar 15 Jahre Zeit gelassen. Dann hat man aber jetzt auch das FG Berlin Brandenburg gesagt, der ist jetzt 82 Jahre alt. Also ob der dann auf eine 30-Jahre Betrachtungszeitraum noch irgendwann mal einen Gewinn machen wird, ist eher unwahrscheinlich. Hier haben wir dann doch wohl mit sehr starker Vermutung einen Liebhabereibetrieb. Das ist das Urteil des FG Berlin Brandenburg gewesen vom 5. Juni 2025, Aktenzeichen 9K 9119 aus 23. Ja, das nächste Urteil ist ja spannend, gerade wenn es auch so um die Gestaltung geht. Wie übertrage ich denn eigentlich Grundstücke innerhalb der Familie? Hier hatten wir es, um es abzukürzen, eine Mutter, die hatte ein Grundstück und das wollte die an ihre Tochter übertragen. Man hat ein Gutachten in die Hände bekommen, das hat gesagt, ja, das Grundstück ist noch 52.000 Euro wert. Und zu dem Preis ist dann das Grundstück an die Tochter verkauft worden. Die Tochter hat dann 1 bis 2 Jahre später das Grundstück für 160.000 Euro an einen Dritten verkauft. Also ungefähr 110.000 Euro mehr, als sie noch vorher an ihre Mutter bezahlt hat. So, bei Grundstücken ist es ein relativ kurzer Zeitraum, da kann man sich ja dann schon fragen, wird nicht das Grundstück damals in Betracht, als ihm von der Mutter gekommen ist, bekommen hat, das Grundstück nicht eigentlich auch schon so viel wert gewesen sein? Gute Frage. Das Finanzamt hat erstmal daraus gemacht, also hier, ne, der Verkaufspreis, der ist voll dem Veräußerungsgewinn zu besteuern und eben voll bei der Tochter zu besteuern. Und dann kommt man aber zu einem Thema, wenn man als guter Steuerberater sich das anschaut, dass man sagt, ah, aber gab es da nicht so einen teilentgeltlichen Teil, sodass es gar kein Besteuerungselement hier gibt, ne? Als sie von der Mutter das gekauft worden ist, ja, da hat man 52.000 Euro bezahlt, das muss natürlich besteuert werden, aber alles, was darüber hinausgegangen ist, das wird ja dann wohl eine Schenkung gewesen sein. Da hat dann jetzt aber das FG Düsseldorf, und das Urteil geht es hier, gesagt, in 7 Absatz 1 Erbschaftssteuergesetz, wenn es um Schenkung geht, brauche ich immer einen Schenkungswillen. Ich muss also den anderen bereichern wollen, ohne dass ich selber etwas bekomme. Hier hatten wir aber ein Gutachten, das gesagt hat, das Grundstück ist 52.000 Euro wert. Und das war die Grundlage für das Geschäft zwischen Mutter und Tochter. Und es bestand kein Schenkungswillen zu diesem Zeitpunkt. Also von daher war das Gutachten in dem Fall eher ein bisschen schlecht, dass wir hier keine Schenkung noch begründen konnten und es zu einer vollen Besteuerung kam. Das ist das Urteil vom FG Düsseldorf vom 8. April 2025 zum Aktenzeichen 10K 245 aus 22E. Ja, und dann das Letzte, was ich Ihnen mitgebracht habe für heute, ist vom FG Niedersachsen ein Urteil zu den Corona-Soforthilfen. Da ging es um jemanden, der eine 4-3-Rechnung, also eine Einnahmeüberschussrechnung gemacht hat. Der hat in dem einen Jahr die Corona-Soforthilfen bekommen und dann später nach Überprüfung sollte er die Corona-Soforthilfen wieder zurückzahlen. Dann hat er gesagt, ja, okay, dann im ursprünglichen Jahr, als ich die Corona-Soforthilfen bekommen habe, dann, das muss einfach wieder gestrichen werden. Ja, na, wir haben jetzt ein rückwirkendes Ereignis. Wir wissen, dass wir es zurückzahlen müssen im späteren Zeitpunkt. Also kann es doch zurückwirken auf den ursprünglichen Zeitpunkt und dann streichen wir einfach da die Corona-Soforthilfen aus meiner EÜR wieder als Einnahmen raus. Und da hat das FG Niedersachsen gesagt, nein, so machen wir das nicht. Aus unserer Sicht, es ist erstmal ein Zufluss, die Soforthilfen. Dann stellt sich später raus, du musst zurückzahlen und die Rückzahlung an sich, na, wenn sobald es den Abfluss gibt, das ist dann eben wieder eine Ausgabe und die kannst du dann geltend machen. Aber dass es hier irgendwie ein rückwirkendes Ereignis gibt, das machen wir hier nicht mit. Das ist das Urteil vom FG Niedersachsen vom 13. Dezember 2024 zum Aktenzeichen 12K 20 aus 24. Aber Achtung, die Revision ist schon beim BFH unter dem Aktenzeichen Römisch 8 R4 aus 25. Und ja, da bin ich mal gespannt, was der BFH uns hier für Weisheiten mit auf den Weg gibt, ob er das auch so sieht wie das FG Niedersachsen oder doch pragmatisch anders. So, und dann nochmal zwei schöne, spannende Urteile von dir, Steffen.
Genau, und zwar beim ersten Urteil geht es um die sogenannte Kleinbetriebsklausel. Zur Erinnerung, Paragraph 23 Kündigungsschutzgesetz. Der allgemeine Kündigungsschutz gilt nur in Betrieben mit regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmern. Ja, was war hier passiert? Ein Großunternehmen hat beschlossen, einen Teil des Betriebs auszugliedern und zu veräußern. Das ist passiert, also klassischer Betriebsübergang, Paragraph 613a BGB. Dort haben insgesamt 37 Mitarbeiter widersprochen, diesen Betriebsübergang. Dann hat der Betriebsinhaber beschlossen, diesen Restbetrieb zu liquidieren und die 37 Beschäftigungsverhältnisse zu beenden. Die sind wahrscheinlich auf unterschiedlichem Wege dann tatsächlich auch beendet worden. Als der Kläger jedenfalls seine Kündigung bekam, waren es nur noch 5. Da sagt das Arbeitsgericht, na klar, 5 Arbeitnehmer. In diesem Fall der allgemeine Kündigungsschutz nicht. Ganz anders sagt das LAG. Es kommt nämlich nicht wie grundsätzlich zwar auf den Zugang der Kündigung an, sondern auf den Zeitpunkt, wo der Arbeitgeber beschlossen hat, das Personal abzubauen. Und das war hier der Entschluss des Betriebs, die 37 Beschäftigungsverhältnisse zu beenden. Also allgemeiner Kündigungsschutz plus. Muss man wissen, ergibt sich nicht zwingend einfach so aus dem Gesetz. Das war die Entscheidung des LAG Berlin-Brandenburg vom 25.07.2025 zum Aktenzeichen 12 SLA 640 aus 25. Ja, und dann noch eine Entscheidung in eigener Sache, die eben Rechtsanwälte und Steuerberater beschäftigt. Was war passiert? Ein Berufskollege von uns hatte die Berufungsfrist verbaselt und hat Wiedereinsetzung in diese Frist beantragt und damit begründet, dass es bei ihm einen krassen Personalrückgang gegeben hätte. Mitarbeiter werden krank oder urlaubsbedingt abwesend. Und in einer solchen Situation kann das schon mal passieren, dass man eine Berufungsfrist versäumt. Darf nicht passieren, hat das OLG Frankfurt gesagt. In einer solchen Situation muss man als Rechtsanwalt, respektive Steuerberater, eben ganz besonders sorgfältig seine Fristen überwachen, notfalls eben auch wieder an sich ziehen, was man sonst eben zulässigerweise delegiert hat. Und kurz und gut, jedenfalls mit dieser Begründung bekam der Kollege die Wiedereinsetzung nicht gewährt. Also Augen auf bei der Begründung eines Wiedereinsetzungsanspruchs. Das war das Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 1.9.2025 zum Aktenzeichen 3U 69 aus 25. Ja, und damit sind wir durch, Dietrich.
Bis auf einen kleinen Hinweis, den ich noch habe, weil mir das gerade aufgefallen ist, Steffen. Es
Ja.
gibt in der Zwischenzeit sowas wie einen Pflegepauschbetrag aus steuerlicher Sicht. Den kriege ich, wenn ich Angehörige, aber auch ja, fremde Menschen pflege, dann kriege ich nochmal so einen steuerlichen eben Pauschbetrag, den ich geltend machen kann. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die pflegt eine Nachbarin, die kriegt diesen Pauschbetrag nach Paragraph 33b Absatz 6 Einkommensteuergesetz. Und wenn ich so etwas mache, da kann ich ruhig mal dran denken, das vielleicht dann auch nochmal geltend zu machen. Wer dazu nochmal so ein paar Informationen oder auch Rechenbeispiele gerne hätte, in der aktuellen Ausgabe der ASTW vom Oktober 2025, da findet sich einiges dazu, gerade eben Rechenbeispiele, kann ich nur empfehlen. Dann kann man hier vielleicht nochmal ein bisschen die Steuern reduzieren.
Das klingt sehr spannend.
Ja, so, dann haben wir noch einen kleinen steuerlichen Tipp am Ende gehabt und ja, Steffen, dann vielen Dank dir. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.